Jeden Freitag von 3 bis 4 auf 102,6.
Ich freue mich schon voll auf die Klassenfahrt.
Ich mich auch. Ich war noch nie in Frankreich. Das wird bestimmt cool.
Meine Eltern haben ganz schön gestaunt, weil das schon sehr teuer ist.
Wieso denn? 300 Euro ist doch gar nicht so viel Geld.
Finde ich schon. Weißt du, warum der Raphael nicht mitgeht?
Woher weißt du, dass er nicht mitgeht?
Na, weil Frau Müller keinen Zettel von seinen Eltern bekommen hat, dass er mit darf.
Vielleicht hat er den auch später abgegeben.
Glaube ich nicht. Außerdem habe ich Frau Müller gehört, als sie zu Raphael gesagt hat, dass sie mit seinen Eltern sprechen will.
Ich glaube, dass Raphaels Eltern arm sind. Der hat auch nie ein Pausenbrot dabei. Das weiß ich, weil er immer meins weg ist.
Oh Mann, das ist aber schon traurig.
Stellt euch mal vor, wir wären in einem Land, in dem fast 16% der Menschen und jedes fünfte Kind in Armut leben. Wir befinden uns nicht in Bangladesch und auch nicht in Venezuela. Diese Zahlen gelten für Deutschland. Das finden wir krass.
Deshalb haben wir beschlossen, uns näher mit dem Thema zu beschäftigen. Wir sprechen mit Frau Steinhauer, die die Kleideroase und den Tafelladen in Ulm leitet, mit Frau Mann, die Sozialbürgermeisterin im Rathaus, und Frau Ambacher vom Obdachlosenheim.
Heute auf Sendung sind
die Freitagsreporter. Das sind Lotte, Anna,
Miro,
Leo,
Levin,
Moritz
und Marisa.
Was bedeutet für Sie, arm zu sein?
Wenn ich nicht mit dem Einkommen auskommen kann, wenn einer niemand hat, also keine Angehörige, der ist noch ärmer.
Eines der schlimmsten Dinge im Leben.
Und woran erkennt man Armut?
Schwierig.
Also meinen Sie, man erkennt Armut gar nicht? Oder?
Doch, wenn man sie erkennen will.
Was bedeutet für Sie Armut?
Ausgeschlossen sein von vielen schönen Dingen wie Theater, Konzerte, sich nicht die Kleidung kaufen können, die man braucht, eine sehr kleine Wohnung, wenn überhaupt, zu haben.
Und glauben Sie, man erkennt Armut, und woran erkennt man Armut?
Bei manchen Leuten erkennt man es, aber nicht bei allen. Es gibt sehr viel versteckte Armut, weil die Leute sich mehr oder weniger schämen, das offen zu zeigen, auch wenn sie nicht schuldig sind.
Was meinen Sie mit versteckter Armut?
Dass man es nicht offen sieht.
Ein Eis, eine Tafel feinster Schokolade, eine Selbstverständlichkeit, über die wir nicht nachdenken müssen. Außer vielleicht, dass es der Figur schaden könnte. Geld für Süßigkeiten, das Pausenbrot, Mittagessen oder das Abendessen ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Kino, Klassenfahrten, das neue Handy, ein neues Sofa, ebenfalls für uns selbstverständlich.
Menschen ohne Arbeit und am Rande der Gesellschaft, für die ist nichts mehr selbstverständlich.
Für den Kauf von Lebensmitteln bleiben ihnen meist nur wenige Euro pro Tag übrig, die dann für sämtliche Mahlzeiten ausreichen müssen. Nicht Eis oder Schokolade, sondern frisches Obst und Gemüse, Fleisch und Milchprodukte werden zu Luxusgütern, die sich Bedürftige nur selten leisten können.
Die Tafelläden und Kleideroasen in Deutschland setzen sich dafür ein, die Folgen der Armut in einem Land des Überflusses etwas zu lindern und den Betroffenen den Alltag etwas zu erleichtern.
Im Tafelladen, einer Einrichtung des DRK, können bedürftige Menschen mit einer Berechtigungskarte Lebensmittel kaufen.
Wer hätte das gedacht, dass wir einmal im Tafelladen einkaufen müssen, erzählen uns Christina M. und Manuela F. Ihre wahren Namen wollen die beiden alleinerziehenden Mütter uns nicht sagen, weil sie es schon peinlich genug finden, dort einkaufen zu müssen, dort, wo man ohne Berechtigungsschein gar nicht hinkommt. Dieser bescheinigt schwarz auf weiß, dass das Einkommen zum Leben nicht reicht.
Schildern Sie uns ganz kurz Ihre Situation.
Ich bin Hartz-IV-Empfängerin, habe ganz wenig Geld, 350 Euro im Monat, und da kommt die Tafel zum Beispiel ganz gut. Kleideroase ist ganz gut. Kriegt man sehr günstige Sachen, gute Sachen.
Haben Sie Kinder?
Und ich habe Kinder. Ich habe eine kleine 8-Jährige und Schulzeug muss ich dann noch besorgen. Da ist das alles ganz schön knapp. Fahrkarte, alles kommt dazu.
Also ich habe auch einen Sohn mit 5 Jahren. Der geht jetzt Kindergarten, aber da kommen die Ausflugskosten dazu. Ja, und auch mit Hartz IV, also da schätze ich schon sehr, dass es die Tafel auch gibt.
Es gibt viele Formulare zum Ausfüllen, viele Belege, die man vorlegen muss, wenn man Hartz IV braucht.
Wie viel Bürokratiezeug muss man eigentlich erledigen, bevor man dann überhaupt ein bisschen leben kann?
Aber ganzen Block kann man bald sagen. Da muss man sich komplett nackig machen. Wortwörtlich, ja.
Der Hartz-IV-Antrag besteht aus vielen Blättern mit Formulierungen, die man erstmal verstehen muss und ist ohne Hilfe im Jobcenter für viele gar nicht möglich. Und längst ist das knappe Geld nicht auf dem Konto. Dann braucht man nämlich noch eine Meldebestätigung, obwohl man einen Perso hat. Man braucht die Bestätigung der Krankenkasse, obwohl man eine Versichertenkarte hat. Kontoauszüge der vergangenen 3 Jahre. Das kann bei manchen Familien zu einer großen Belastung werden. Vor allem, wenn man alleinerziehend ist. Wenn man Kinder hat. Bleiben da noch Wünsche oder hat man den Mut für Forderungen?
Was wünschen Sie sich für die Kinder? Was wünschen Sie sich für sich selber?
Ich wünsche, dass der Staat ein bisschen mehr an die Kinder denkt, dass sie mehr Unternehmungen machen können, dass die halt gleichgestellt sind mit Arbeitsleute, Kinder, rede ich jetzt.
Ich selber, ja, ich wünsche mir, dass es den Kindern auch besser geht als uns jetzt. Vielleicht, dass sie bessere Berufe kriegen, mehr gefördert werden, ja.
Auch das Essen, weil das Hartz IV, das ist so knapp, dass man da nicht so genau auf den Cent drauf gucken kann, dass man mal sagen kann, wenn man unterwegs ist, okay, kriegst jetzt ein Eis, da kriegst man ein Bonbon. Muss nicht übertrieben sein, aber dass sie das auch mitmachen können.
Wie viel verdanken Sie denn dem Tafelladen und der Kleideroase hier?
Wie viel ich da in Prozent, sage ich 100%. 100%. Ohne die Tafel würde das gar nicht gehen. Überhaupt nicht. Dann wäre man vielleicht, weiß ich nicht, schon unter der Brücke.
Das Gleiche sage ich auch 100%. Also ich schätze die Tafel sehr und ich bin auch froh, dass es die Tafel gibt. Ja.
Der Ulmer Tafelladen ist eine Einrichtung des Deutschen Roten Kreuz und ist in der Schaffnerstraße in Ulm.
Wissen Sie, was ein Tafelladen ist?
Ein Tafelladen? Ich wüsste keinen in Ulm.
Wo die Leute zum Essen hingehen?
Ein Tafelladen halt vom Roten Kreuz.
Unter dem Begriff Tafelladen kenne ich nichts.
Gott sei Dank sind es nur wenige Bürger, die den Tafelladen nicht kennen oder nicht wissen, was das ist. Und viele, die wissen, wie wichtig ein Tafelladen ist, helfen mit. Der Tafelladen würde ohne ehrenamtliche Helfer nicht existieren.
Ja, mein Name ist Thea Rau.
Sie engagieren sich hier ehrenamtlich im Tafelladen. Warum machen Sie das?
Ich mache das schon sehr lange. Das macht mir sehr viel Freude und es hat irgendwie auch eine Routine reinbekommen, weil ich jede Woche da bin. Das heißt, ich kenne hier sehr viele Leute, habe sehr viel Kontakt, spreche sehr viel mit denen. Und das macht dann einfach Spaß.
Frau Claudia Steinhauer arbeitet beim DRK als Abteilungsleiterin der sozialen Dienste.
Sie erklärt uns noch einmal das Prinzip der Tafelläden.
Ein Tafelladen ist ein Laden, in dem solche Lebensmittel ganz günstig verkauft werden, die sonst von den Supermärkten entsorgt werden würden. Und die werden von Ehrenamtlichen von uns abgeholt, werden dann in den Laden gebracht, werden von anderen Ehrenamtlichen wieder sortiert, weil wir natürlich nur die ganz guten Sachen in den Laden tun. Und dann können Leute, die wenig Geld haben, das bei uns zu einem ganz kleinen Preis einkaufen.
Unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichsten Gründen kaufen im Tafelladen ein. Doch alle haben etwas gemeinsam. Sie haben zu wenig Geld, um damit klarzukommen.
Wir haben einmal Rentner, die eine ganz kleine Rente haben. Alleinerziehende Mütter, die nicht so arbeiten gehen können, dass es reicht, ohne zusätzliches Geld vom Sozialamt zu bekommen. Und mittlerweile gibt es auch immer mehr Menschen, die ganz normal ganztags arbeiten gehen. Aber dadurch, dass die Miete so hoch ist oder die Mieten immer höher werden, wenig Geld fürs normale Leben und für den alltäglichen Bedarf übrig bleibt. Und dann müssen die auch, die sind dann auch unter dieser Einkommensgrenze, dass die eine Lobbycard bekommen und bei uns einkaufen können. Und natürlich, so jüngere Menschen, die bei uns einkaufen, sind meistens die, die irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben und deshalb nicht arbeiten gehen können. Und wer nicht arbeiten gehen kann, hat auch wenig Geld.
Durchschnittlich kommen 172 Personen pro Tag in den Tafelladen, bei einer nur 3-stündigen Ladenzeit. Gibt es da nicht Gedränge und Streit um die Lebensmittel? Mit dem neuen Zeitfenstereinkauf kommt das nicht mehr vor.
Also es gab früher ganz großes Gedränge, bis wir dann auf die Idee kamen, Zeitkartensystem einzuführen. Weil wir öffnen um 14 Uhr und natürlich haben die, die um 14 Uhr gleich drankommen, die größte Auswahl. Und früher war das tatsächlich so, dass die ersten Kunden schon um 10 Uhr vor der Tür gestanden sind und haben gewartet. Und wir haben jetzt ein Zeitkartensystem eingeführt im Halbstundentakt. Und wenn jetzt ein neuer Kunde kommt, bekommt er auch eine Zeitkarte ausgehändigt. Und die wird dann immer bei jedem Einkauf um eine halbe Stunde verändert. Ja, und dann bekommt er für den nächsten Einkauf eine halbe Stunde später. Und manche Leute konnten damals dann auch gar nicht kommen, wie zum Beispiel junge Mütter mit Kinderwagen oder kleinen Kindern, weil die standen dann um 14 Uhr in der Menschentraube drin, und zwar ganz hinten, weil vorne standen die morgens um 10 schon da waren. Und durch dieses Zeitkartensystem muss auch gar niemand vor 14 Uhr kommen, weil er kommt eh nicht früher rein.
Um 15 Uhr Bananen kaufen, um 16 Uhr Tomaten, um 17 Uhr gibt es weder das noch das andere. Und was ist, wenn man mal nach Rezept kochen will und braucht dazu Artischocken, und reichen die Lebensmittel denn überhaupt aus?
Die Philosophie vom Tafelladen ist ja die, wir holen die Reste ab beim Supermarkt. Und wir haben keinen Anspruch, jetzt zu sein, dass wir ein Vollangebot haben, dass wir alles anbieten können an Lebensmitteln. Man kann auch nicht hingehen, wenn man jetzt in den Tafelladen kommt, dass man sich zu Hause einen Einkaufszettel macht und sagt, ja, ich mache mal das Rezept ausprobieren oder ein anderes, dafür brauche ich die und die Zutaten. Wer bei uns einkauft, der muss gucken, was ist da und was kann ich aus dem machen, was ich da vorfinde. Und wenn auch jeder, der eine Lobbycard beantragen könnte, oder jeder, der wirklich wenig Geld hat, zu uns kommen würde, so viel Lebensmittel hätten wir nie, um alle versorgen zu können.
Circa 80 ehrenamtliche Helfer arbeiten insgesamt in den 6 Tafelläden im Alpdonnerkreis. Menschen wie Thea Rau, die im Laden direkt helfen, Menschen, die Waren aus den Supermärkten oder den Bäckereien holen. Und dann Fahrer, die die Lebensmittel zu den Tafelläden bringen. Was sind die größten Probleme in diesem gut organisierten und wichtigen System?
Also am allerschwierigsten ist es, dass wir immer ausreichend Ehrenamtliche haben. Und ganz besonders, wo wir wirklich viele Leute brauchen, ist mit einem Führerschein, die dann auch bereit sind, mal so 6 Stunden am Tag Lebensmittel abzuholen und die dann auch in der Lage sind, einen großen Sprinter zu fahren. Weil das ist auch wirklich Knochenarbeit, die ganzen Kisten zu holen. Es ist auch nicht immer angenehm, weil es ist nicht alles toll, was dann in den Kisten ist. Erst nachher, wenn es sortiert ist, ist es gut. Vorher manchmal überhaupt nicht. Und da haben wir dann doch schon eine hohe Fluktuation drin.
Sich mal Zeit nehmen und nur darüber nachdenken, was wäre, wenn. Das wünschten sich die ehrenamtlichen Helfer vom Tafelladen, wenn ich plötzlich am Rande der Gesellschaft stehen würde, mein Einkommen nicht mehr zum Auskommen reichen würde. Stellen Sie sich bitte einmal vor.
Wir, also wir sehen es anders.
Unserer Meinung nach.
Kritisch.
Lustig.
Kein Weg zu weit.
Kein Thema zu schwer.
Interessiert? Die Freitagsreporter. Von 3 bis 4. Freitags, hier auf der 102,6.
Das Thema dieser Stunde: Armut. Wenn das Geld am Monatsende nicht zum Leben reicht, sind die Tafelläden unverzichtbar. Dies haben wir eben im Beitrag über die Ulmer Tafel gehört. Doch genauso wichtig und unverzichtbar ist es mit der Kleidung. Eine warme Jacke im Winter oder Turnschuhe für den Sport. Auch einfach mal ein neues schickes Kleid, im heutigen Einzelhandel nicht ganz billig. Und deshalb gibt es die Kleideroase, ein ganz besonderer Secondhand-Laden. Dieser, auch eine Einrichtung des DRKs, befindet sich direkt neben dem Tafelladen. Sabine Wegerer ist die Leitung der Kleideroase.
Kleideroase, was genau soll ich mir darunter vorstellen?
Also es ist ein Kleiderladen, wie ein Secondhand-Laden, wo jeder einkaufen kann. Unsere Kleidung besteht aus Spenden, von Privatspenden. Wir haben Neuware auch von Läden, wo zum Beispiel einen Saisonwechsel haben, die werden auch gespendet. Oder von Privatleuten, weil die sahen vielleicht, dass man rausgewachsen ist. Die werden dann bei uns abgegeben. Die werden von uns durchgeschaut und alles, was für uns gut empfunden wird, wird dann im Laden ausgehängt.
Zwischen günstig und teuer, wie sind die Preise hier?
Da muss man dazu sagen, dass hier jeder einkaufen kann. Das bedeutet, also auch die, wo berechtigt sind, im Tafelladen einzukaufen, kommen zu uns, bekommen Abend dann für den halben Preis. Unsere normalen Preise bewegen sich von 4 Euro vom Pullover bis zur Neuware 30 Euro. Die, wo eine Lobbykarte oder Kundenkarte haben, die kriegen das dann immer um den halben Preis.
Und wer kommt tatsächlich?
Also die meisten Kunden kommen vom Tafelladen.
Was haben die Kleidungsstücke hier denn für einen Wert?
Wir bekommen also neuwertige Sachen, die sind mit Originalpreis ausgezeichnet. Die bewegen sich zwischen 100 und 120 Euro und bei uns kosten es dann 10 Euro.
Was würden Sie sich für die Zukunft der Kleideroase wünschen?
Da die Qualität der Privatspenden sehr nachgelassen hat, würde ich mir wünschen, dass die Privatspender einfach auf die Qualität achten, dass sie wieder weitergegeben werden kann. Es ist momentan gerade so, dass wir sehr viel aussortieren müssen. Das heißt, die Kleidung ist schmutzig, kaputt, nicht mehr tragbar oder nicht mehr weiterzugeben. Und das wird, wenn das so weitergeht, hätten wir ein Problem mit der Nachfrage für unsere Kunden.
Seit wann gibt es die Kleideroase schon?
Also wir feiern dieses Jahr unser 10-jähriges.
An was fehlt es sonst noch hier in der Kleideroase?
Was wir sehr viel mehr benötigen, sind Männersachen. Männerschuhe, Männerkleidung an sich, weil erfahrungsgemäß die Männer einfach das länger tragen wie die Damen. Und deswegen ist auch bei uns Männersachen eher weniger, was abgegeben wird.
Jeder kann und darf in der Kleideroase einkaufen. Ein Laden für Bedürftige, aber auch für jeden anderen. Es könnte eine Begegnungsstätte sein, ein Ort des Austauschs. Dazu ist die Kleideroase trotz ihres 10-jährigen Bestehens aber zu unbekannt. Zu einseitig ihre Kunden. Wir finden das schade. Kann die Stadt Ulm da nicht etwas tun, fragen wir uns? Frau Ambacher sieht täglich die Ärmsten der Armen. Sie ist die Leiterin des Obdachlosenheims in Ulm in der Frauenstraße. Wenn man in die Unterkunft hinein will, muss man klingeln. Es herrscht reges Kommen und Gehen.
Mein Name ist Karin Ambacher. Ich bin vom Beruf Diplom Sozialpädagogin und bin hier die Leiterin vom DRK Übernachtungsheim.
Warum machen Sie das? Was treibt Sie an?
Ich denke und glaube, dass die Menschen, die hier sind, die hier landen, im Leben manche Chancen nicht bekommen haben, die andere bekommen haben und deswegen verdienen, dass man sie einigermaßen menschenwürdig behandelt.
Welche Gesichter hat Ihrer Meinung nach Armut und woran erkennt man sie?
Also ich glaube, das Schlimmste, was Armut auszeichnet, ist dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit, das Gefühl, dass sich nichts ändern wird und dass ich keine Chancen habe, aus dieser Armut rauszukommen. Und dass das so das Kennzeichen ist von extremer Armut.
Glauben Sie, man erkennt Armut?
Man erkennt sie nicht immer. Manchen Leuten sieht man natürlich an, dass sie Penner sind. Manchen Leuten sieht man auch an, dass sie arm sind. Andere, weil sie einfach alte Klamotten haben oder Sonstiges. Aber es gibt auch viele Menschen, die hier wohnen, wo man es außen nicht sehen. Also wenn man es nicht weiß, sehen die Leute außen nicht, dass die Leute von hier sind.
Sie haben gerade Penner gesagt. Empfinden Sie das nicht als Beleidigung? Ist es ein Wort für Obdachlose?
Ja, es ist ein prägnantes Wort, wo jeder versteht, was ich meine. Also ich persönlich sage nicht, die Leute sind Penner. Das würde ich auch nie sagen zu jemandem. Aber es ist so, dass jeder dieses Wort versteht und weiß, was ich damit meine.
Wissen Sie, wie viele Menschen in Ulm obdachlos leben und also auf der Straße und wie hoch der Anteil der Frauen davon ist?
Es gibt keine Zahlen in Ulm, wie viele Menschen tatsächlich ohne Wohnung sind. Und ohne Wohnung heißt nicht nur allein auf der Straße sein, sondern ohne Wohnung heißt zum Beispiel auch, wenn ich bei Freunden und Bekannten im Wohnzimmer schlafe. Oder wenn ich im Hotel wohne und nicht weiß, ob ich nächsten Monat die Zimmer noch bezahlen kann oder nicht. Ja? Das alles sind Menschen, die eigentlich keine Wohnung in dem Sinn haben, was wir unter Wohnung verstehen. Ich kann es nicht sagen. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass circa, die Zahlen steigen immer mehr, 20-25% davon Frauen sind.
Was sind die Ursachen für Obdachlosigkeit?
Es gibt persönliche Ursachen von Obdachlosigkeit und es gibt äußere Umstände von Obdachlosigkeit. Ich denke, einer der äußeren Umstände von Obdachlosigkeit kann sein, dass jemand einfach aufgrund von, dass er arbeitslos wird, die bisherige Wohnung nicht mehr bezahlen kann. Ja, die ist zu teuer. Und dass er einfach aber eine billigere Wohnung nicht findet, weil es im Moment in Ulm, aber nicht nur in Ulm, sondern in allen großen Städten eigentlich überhaupt keine billigen Wohnungen mehr gibt. Und derjenige, der arbeitslos ist und die alte Wohnung aufgeben muss, große Probleme hat, eine andere zu finden. Dann gibt es natürlich auch andere Ursachen. Es gibt Menschen, die sind psychisch einfach krank, ja, und haben die Tendenz zu sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. Das heißt mit dem sogenannten Messi-Syndrom. Und wenn die Menschen dann ganz, ganz viel gesammelt haben und es merken dann der Vermieter und es merken die Nachbarn, dann kann es auch passieren, dass so ein Mensch einfach gekündigt wird und dass er, weil das natürlich auf Dauer nicht geht, dass man die Wohnung immer noch voller stopft mit allem Möglichen, ja, und dass er das einfach die Wohnung verliert. Also es gibt zum Teil äußere Umstände, die die Leute obdachlos machen. Es gibt zum Teil auch persönlich bedingte.
Welche sind wohl die größten Gefahren und Risiken für Obdachlose?
Ich denke, eine Gefahr ist natürlich, wenn man suchtkrank ist, dass man relativ früh stirbt. Weil Drogen oder Alkohol ist natürlich nicht sehr förderlich für die Gesundheit. Und das nächste Problem ist letztendlich, wenn die einfach draußen schlafen müssen. Es gibt manchmal auch Leute, die draußen schlafen müssen, wenn sie hier die Regeln nicht einhalten. Dann kommt es leider Gottes, in Ulm weiß ich es jetzt nicht, aber ich weiß es von anderen Städten, dass eben die Leute nachts schon überfallen worden sind und dass die eben so geschlagen worden sind, dass sie nachher ins Krankenhaus mussten oder schlimmstenfalls sogar tot waren. Ja? Also wenn Obdachlose draußen übernachten, ganz ungeschützt, wenn sie Pech haben, kommen halt irgendwelche Menschen, die da irgendwie das halt machen. Und wenn du da alleine liegst und dann schläfst, dann hast du eigentlich relativ wenig Chancen, dich zu wehren.
Haben Sie bestimmte Regeln oder Bedingungen in diesem Haus?
Keine Drogen, kein Alkohol, keine Gewalt, kein Diebstahl. Und keine Unverschämtheiten uns gegenüber oder gegenüber anderen Bewohnern.
Wie viele Plätze gibt es hier? Ist das Heim das ganze Jahr über geöffnet?
Das Haus ist 365 Tage im Jahr geöffnet. Man kann hier auch immer rein von 6.30 Uhr bis um 22 Uhr, beziehungsweise im Sommer um 23 Uhr. Und wir haben 28 Plätze Notübernachtung, 4 Plätze für Frauen und 4 Plätze fürs Genesungszimmer. Wenn ich einen Wunsch äußern durfte, würde ich dafür sorgen, dass es viel, viel mehr kleine Wohnungen gibt, die die Menschen bewohnen können, weil es sicher menschenwürdiger ist, in einer kleinen Wohnung zu wohnen, als hier auf Dauer zu leben.